Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Sechstes Kapitel. Die Eltern hatten das Haus schon verlassen, als die Kinder am Montagmorgen aufwachten. Auf dem Küchentisch lag ein Geldbeutel und eine Einkaufsliste. »Bitte besorgt auch, was Ferdinand gern isst«, hatte die Mutter extra dazu geschrieben. Gleich nach dem Frühstück wollten sie sich auf den Weg zu Madame Cora machen. Ferdinand, der in den vergangenen Stunden enorm viel Neues hatte aufnehmen müssen, stieg heute schon erstaunlich cool in den Lift, in dem bereits die Frau des Hausmeisters auf dem Weg nach unten war. »Welcher dieser Riegel vermag die Sänfte abwärts zu bewegen?«, fragte er neugierig. Frau Maschke glotzte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Jonas zeigte ihm, welcher Knopf der richtige war. Ferdi drückte mit spitzem Zeigefinger darauf. Als der Aufzug sich prompt in Bewegung setzte, jauchzte er auf. Entsetzt sah Frau Maschke auf seine spitzen Eckzähne. »Mir deucht, Strom sei doch die dienlichste Errungenschaft«, sagte Ferdinand, »wenn man bedenkt, wie viele Knechte es ansonsten bedürfte.« Die Hausmeisterin, die sonst nicht auf den Mund gefallen war, starrte ihn völlig perplex an. Heute war sie einmal sprachlos. Clara grinste sie verlegen an, als sie den Lift verließen. Kopfschüttelnd sah die Frau ihnen nach. Ihr Weg führte die drei am Treuensteinpark vorbei, wo heute weiter an der Wasserleitung gebaut wurde. Der Krach von der Baustelle und der Straßenlärm machten Ferdinand sichtlich zu schaffen. Immer wieder hielt er sich die Ohren zu. Dennoch sah er fasziniert den Autos nach und stellte unzählige Fragen, sodass sie nur langsam vorankamen. Die Auenstraße lag in einem Viertel mit schönen alten Bürgerhäusern. 62, las Jonas. »Das übernächste muss es sein.« Das große dunkle Haus stand, beschattet von knorrigen, ausladenden Laubbäumen, in einem parkähnlichen Garten. Im Vergleich zu den anderen Häusern der Straße wirkte es mit seinen Erkern und Türmchen burgähnlich, düster und geheimnisvoll, was wohl auch daher rührte, dass es einen frischen Anstrich hätte gebrauchen können. Eine kniehohe Mauer, die einen hohen schmiedeeisernen Zaun trug, grenzte das Anwesen ein. Am rechten der beiden gemauerten Sockel, die das kunstvoll geschmiedete Gartentor säumten, entdeckten sie ein schlichtes Messingschild. »Madame Cora«. »Eigenartig«, meinte Jonas, »das Schild habe ich noch nie gesehen und auch das Haus ist mir noch nie aufgefallen.« »Geht mir genauso«, bestätigte Clara, »aber man läuft ja oft halb blind durch die Gegend.« Sie stießen das Gartentor auf, es öffnete sich quietschend. Ein Kiesweg führte sie geradewegs zum Eingang, über dem ein eigenartiges, steinernes Ornament angebracht war. Eingefasst von einem auf den Kopf gestellten Viereck, wand sich eine Schlange um eine stilisierte Lilie. »Seht nur, wie hübsch«, sagte Clara und sah sich suchend nach einem Klingelknopf um. Zur Überraschung aller ging urplötzlich die Tür auf. Die Kinder sprangen erschrocken einen Schritt zurück. Vor ihnen lag ein breiter, finsterer Flur. Clara wurde unbehaglich zumute und auch Jonas fühlte ein unangenehm mulmiges Gefühl im Bauch, ähnlich wie neulich im Schlosskeller. Ferdinand schritt schließlich als erster über die Schwelle. Jonas und Clara folgten ihm zögernd. Ihre Tritte hallten auf dem alten Parkett. Zu beiden Seiten des Korridors gingen hohe, schwere Eichentüren weg. Ferdinand blieb wie in Trance vor der Tür am Endpunkt des Flurs stehen. »Kommt herein«, hörten sie plötzlich eine dunkle, samtige Stimme. Wie von Geisterhand öffnete sich nun auch diese Tür. Beklommen traten sie in einen hohen, weiten Raum, der mit dicken Teppichen ausgelegt war. Schwere rote Vorhänge verhüllten die Fenster und tauchten alles in purpurfarbenes Licht. Überall standen Kerzenleuchter in den verschiedensten Größen und Formen, manche davon mannshoch, aber nur einige waren entzündet, nämlich die rund um den riesigen Schreibtisch im Zentrum des Raums. Der mächtige, geradezu ehrfurchtgebietende Tisch ruhte auf Füßen in Gestalt geschnitzter Löwenpranken, davor drei stattliche Polsterstühle. Dahinter saß auf einem reich verzierten thronähnlichen Sessel eine Frau. Schneeweiße Haare umwucherten in wilder Mähne ihren Kopf, der dadurch unverhältnismäßig groß wirkte. Über der Stirn trug sie an einem goldenen Band ein Medaillon. Clara erkannte sofort das Motiv über dem Portal wieder. Eine Schlange, die sich um eine Lilie wand. Begleitet war die Frau mit einem roten Kleid aus Samt und Brokat, das mit üppigen Goldstickereien verziert war. Die Frau, die wohl Madame Cora sein musste, sah den Besuchern aus wasserblauen Augen ruhig entgegen. Die Kinder starrten sie wie gebannt an. »Kommt näher? Ich habe euch schon erwartet.« Wie hypnotisiert bewegten sie sich auf den Schreibtisch zu. »Ferdinand von Treuenstein-Drakowitsch«, sagte die Wahrsagerin und nickte Ferdi zu. »Du musst Clara sein«, begrüßte sie Clara. »Und Jonas, nicht wahr? Bitte setzt euch.« Ihre geheimnisvollen Augen blickten die Kinder freundlich an. »Wie ihr seht, bin ich auf euren Besuch vorbereitet. Lasst uns also ohne Umschweife gleich zum Wesentlichen kommen. Ich kenne eure Frage, doch muss ich euch enttäuschen. Ferdinand ist der letzte lebende Spross beider Familien, derer von Treuenstein als auch der von Drakowitsch. Bis auf...« Sie stockte kurz, sprach den Satz aber nicht zu Ende. »Nun, alles zu seiner Zeit. Dennoch, ihr seid hier und heute am richtigen Ort.« Die Kinder sahen sie ratlos an. »Ferdinand von Treuenstein-Drakowitsch obliegt eine wichtige Mission«, sprach sie weiter, »die ihm heute, da die Zeit reif ist, eröffnet werden soll. Wir vom Orden der Schlangenlilie begleiten den Fall schon seit langer Zeit. Ist es doch die erhabene Aufgabe des Ordens, die lichten Kräfte gegen die dunklen zu setzen. Dir, Ferdinand von Treuenstein-Drakowitsch, wurde es in die Wiege gelegt, endlich jenen Fluch, der auf dem Geschlecht der Drakowitsch liegt, aufzulösen, zum Wohle aller Beteiligten.« Madame Cora hielt inne und blickte versonnen in die Ferne. Ferdinand hing an ihren Lippen, seine bleichen Wangen röteten sich vor Aufregung. »Wie soll ich das verstehen, verehrte Madame?« Die Wahrsagerin lehnte sich zurück und atmete tief durch. »So will ich euch darüber unterrichten, was uns über die Sache bekannt ist. Denn selbst dir, lieber Ferdinand, dürfte die wahre Geschichte der Drakowitsch neu sein. Hat man sie dir doch seinerzeit aufgrund deiner Jugend vorenthalten.« Sie schloss für einen Moment die Augen und nickte. Mit einem Seufzer begann sie. »Es ist eine lange und traurige Geschichte. Seit vielen Jahrhunderten liegt über den Drakowitsch ein schrecklicher Fluch, der einem Urahn, Ratzfan von Drakowitsch, einem herzlosen, hohen Mann zu verdanken ist, dem man zu Recht den Beinamen »der Schreckliche« gab, denn er war von beispielloser Bosheit. Ratzfan beutete seine Untertanen aus und ließ ihnen kaum genug, nicht hungers zu sterben. Kein guter Gedanke kam ihm jemals in den Sinn und noch jedem geriet die Begegnung mit ihm zum Unglück. Angezogen durch die sagenhafte Boshaftigkeit des Grafen, eroberten die dunklen Mächte das Land. Auf den einstmals blühenden Feldern vertrocknete die Saat. Das Vieh ging ein. Krankheit und Pest überzogen Dörfer und Städte. Schließlich schmälerten sich damit auch die Steuereinkünfte des Grafen. Mitleidlos nahm er seinen armen Untertan auch noch das Letzte. In ihrer Verzweiflung stürmten die Leute eines Tages zum Schloss. Aber der Graf hörte sie nicht einmal an, sondern ließ sie von seinen Schergen brutal niederknüppeln. Das war zu viel. In ihrer ohnmächtigen Wut und mit aller Kraft ihrer gequälten Herzen verwünschten sie ihn und sein ganzes Geschlecht tausendfach. Wer sich wie ein Blutsauger verhielt, sollte auch einer werden. Clara schauderte. Madame Cora hielt für einen Moment inne. Dann fuhr sie mit erhobenem Zeigefinger fort. Ja, nichts im Universum geschieht ohne Ausgleich. Noch am selben Tag erfüllte sich der Fluch auf unerwartete und schrecklichste Weise. Ratzfans ganze Familie geriet über Nacht zu Vampiren. Erst wuchsen ihnen die Eckzähne zu Hauern, dann konnten sie sich im Spiegel nicht mehr sehen. Und schließlich wurden ihre Augen so lichtempfindlich, dass sie in den Keller flüchten mussten. Das Entsetzen war groß. Zur ewigen Finsternis verdammt, wählten viele schon bald, sich dem Licht und damit dem Tod zu ergeben. Aber auch für die, die sich mit der Situation abwandten, war es schwer, ihr Leben als Blutsauger zu fristen. Denn nicht jeder war so verderbt wie Razvan, der Schreckliche, der nicht ohne Lust am Vampir-Dasein schon bald überall Furcht und Schrecken verbreitete. Die Hellseherin wiegte sinnierend den Kopf. Niemand wollte sich nunmehr mit einem Dragovic verbinden. Denn jede Braut, jeder Bräutigam wurde nach der blutigen Regel des dreimaligen Bisses unweigerlich selbst zum Vampir. Bald schon drohte das Geschlecht auszusterben und die Zahl derer von Dragovic wurde immer geringer. Madame Cora sah Ferdinand an. Timon Dragovic schließlich, dein Vater, konnte sich mit dem Schicksal der Dragovics nicht abfinden. Seine Eltern waren aus Verzweiflung ins Licht gegangen und viele andere der Familie auch. Er hoffte, in der Ferne vergessen oder gar Heilung zu finden. Mit seinem Diener Silvan verließ er die Heimat. Jahre irrten sie unstet umher, bis sie sich schließlich zum Grauen der Anwohner in Treuensteinschloss niederließen. Der gut aussehende Vampir und der in der Dienerlivree, dachte Jonas. In einer Vollmondnacht schließlich, fuhr Madame Cora fort, traf Graf Timon von Dragovic auf die Comtesse Amanda und das Schicksal nahm seinen Lauf. Beide verliebten sich unsterblich und versprachen sich einander. Ganz entgegen der Tradition verschonte Timon seine Braut mit dem dreimaligen Biss, der sie unweigerlich zu einer seinesgleichen gemacht hätte und unterbrach damit den unheilvollen Kreislauf. Wie euch bereits bekannt ist, unternahm der Vater Amandas, Graf von Treuenstein, alles, um eine Vermählung der beiden unmöglich zu machen. Amanda litt Höllenqualen, weil man sie von dem Geliebten trennte. Als die Comtesse schließlich einen kleinen Knaben gebar, kam mit Ferdinand ein Halbblut auf die Welt, halb Mensch, halb Vampir. Von ihrem großen Schmerz verzehrt erkrankte Amanda und sie fühlte, dass sie bald sterben würde. Zu ihrer Trauer über die verlorene Liebe fügte sich nun auch noch die Sorge um den Sohn, der das Vampirerbe in sich trug. Wie sollte es mit ihm weitergehen, wenn sie nicht mehr da war? In ihrer Not wandte sie sich an den Orden. Eine kluge und weise Frau unseres ehrwürdigen Geheimbundes zur Schlangenlilie nahm sich ihrer an. Sie gab Amanda zu erkennen, dass der kleine Ferdinand alle Voraussetzungen und die Bestimmung dazu hatte, sich und das Geschlecht der Dragovic für alle Zukunft zu befreien, sobald die Zeit dazu gekommen war. Auch gab sie Amanda ein Amulett, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat. Clara blickte unwillkürlich auf Ferdis Anhänger. Die Wahrsagerin atmete schwer und sah die Kinder ernst an. Die Ausführungen von Madame Cora hatten Ferdinand tief bewegt. Clara glaubte, in seinen Augen Tränen schimmern zu sehen. »Verehrte Madame«, sagte er, »was in meiner Macht steht, will ich gern tun. Doch erhellt sich mir beileibe nicht, welchen Weg ich beschreiten soll. Hab Vertrauen, die Dinge werden sich weisen«, antwortete Madame Cora. »Du bist bereits auf dem Weg und du wirst von wohlwollenden Kräften begleitet. Bist du nicht mit sicherer Hand hierher geführt worden?« Ferdinand nickte verwirrt. »Hüte dich weiterhin, Fleisch und Blut zu dir zu nehmen. Suche die Gesellschaft guter Menschen. Folge deinem Herzen. Erkenne die Zeichen und wähle das Richtige, wenn die Zeit gekommen ist, auch wenn es dich hart ankommen wird.« »Was soll das heißen?«, dachte Jonas. »Wähle das Richtige.« Sofort wandte sich die Hellseherin zu ihm hin. »Es obliegt Ferdinand zu wählen«, erklärte sie. »Unterstützt euren Freund in seinen Angelegenheiten, denn auch ihr seid Teil des Plans.« Clara fasste sich ein Herz. »Liebe Madame Cora, können Sie uns nicht bitte noch einen Hinweis geben?« Die Wahrsagerin nickte bedächtig. »Achtet auf die Steine des Amuletts. denn es umschließt mit dem hellen Bergkristall sowohl der Muttererbe als auch das des Vaters mit dem Blutstein, dem dunklen Hämatit. Damit erhob sie sich. Die Kinder spürten, dass ihr Besuch hiermit beendet war und standen ebenfalls auf. Clara holte ihren Geldbeutel aus der Tasche, aber Madame Cora schüttelte den Kopf. Es gibt Dinge, die sind unbezahlbar, und doch hat alles seinen Preis, sagte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. Da öffnete sich die Tür hinter ihnen, und wie im Traum verließen die drei den Raum, ohne sich zu verabschieden. Erst als sie das Grundstück verlassen hatten und auf der Straße standen, kamen sie langsam wieder zu sich. »Ich glaube, ich spinne«, sagte Jonas. »Was war das denn?« »Ohne Zweifel kannte Madame Cora die Geschichte meiner Herkunft«, meinte Ferdinand gedankenvoll. »Und doch hat sie es vorgezogen, den weiteren Verlauf nicht kundzutun.« Clara schüttelte den Kopf. »Das ist alles mehr als merkwürdig. Was heißt das, Jonas und ich gehörten auch zu dem Plan?« »Verehrte Clara«, meinte Ferdinand, »sagte Madame Cora nicht, ich sollte die Gesellschaft guter Menschen suchen? Mir scheint, damit seid ihr und eure hochgeschätzten Eltern gemeint.« Jonas zuckte ratlos mit den Schultern. »Und das mit dem Amulett, habt ihr das kapiert? Ich finde, das ist alles ganz schön verzwickt. Hat jemand einen Schimmer, was wir jetzt weiter tun sollen?« »Im Augenblick können wir nur warten, was weiter passiert«, meinte Clara. »Mir kommt es wirklich so vor, als seien wir bisher irgendwie geführt worden. Es war bestimmt kein Zufall, dass ausgerechnet wir Pferde gefunden haben. Und das von eben? Wie soll man das sonst erklären?« Jonas kickte gedankenvoll einen Kiesel weg. »Lass uns jetzt erstmal einkaufen gehen«, sagte er dann und brachte damit alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Einkauf im Supermarkt lenkte sie für kurze Zeit von dem mysteriösen Besuch bei der Wahrsagerin ab. Ferdis Erstaunen war wirklich unbeschreiblich. Das Warenangebot überwältigte ihn geradezu. In der Obstabteilung blieb er staunend vor den exotischen Früchten stehen. Aber auch Bananen hatte er offenbar noch nie gesehen. Da er sich darüber ausschweifend in seiner altertümlichen Sprache ausließ, umringten ihn bald viele Leute, die ihn für einen durchgeknallten Witzbold hielten. Jonas und Clara waren heilfroh, als sie aus dem Laden wieder draußen waren. Neben den Sachen, die Mutter auf die Liste geschrieben hatte, hatten sie für Ferdi einige Flaschen Kirschsaft, Tomaten, rote Äpfel und Ketchup gekauft. Ebenso rote Grütze, rote Linsen und 2 Gläser rote Beete. Für die nächsten Tage würde er also nicht verhungern.